Ja, meine Damen und Herren, von der Religionskritik zur Gesellschaftskritik, einige Etappen des Weges sind wir ja gegangen. Heute geht es um Punkt 4, Sozialismus, Deutschland, Frankreich. Etwa um 1843 fangen die Jungkegelianer an, den Sozialismus zu diskutieren. Marx und der Sozialismus, man hat sich angewöhnt, das immer gleich in einem Atemzuge zu nennen oder zu denken. Und dabei ist einiges in Vergessenheit geraten. Zunächst ist eine Kleinigkeit in Vergessen geraten, nämlich ein Urteil von Marx über den Sozialismus aus dem Jahre 1842, also als man noch tief in der Religionskritik drinsteckte. Da schreibt Marx, ich zitiere, die Philosophie muss ernstlich dagegen protestieren, wenn man sie mit der Imagination verwechselt. Die Fiktion von einem Volke der Gerechten ist der Philosophie so fremd als der Natur die Fiktion von betenden Hyänen. Zitat Ende. Erstaunlicher Satz von Marx, nicht? Der Sozialismus eine Fiktion von betenden Hyänen. Nach 89 liest sich der Satz auch wieder anders. Das ist der vorsozialistische Marx. Wichtiger ist vielleicht aber auch noch etwas anderes, das auch immer vergessen wird, wenn Marx und der Sozialismus in einem Atemzuge genannt werden, nämlich die Tatsache, dass vor Marx, neben Marx und nach Marx eine gewaltige Tradition sozialistischer und kommunistischer Schriftstellerei und Gruppenbildung existiert, deren Umfang und Wirkung Marx und den Marxismus bei weitem übertreffen. Marxisten haben immer wieder versucht, die nicht-marxistischen Sozialisten als bloße Vorläufer oder abweichlerische Spinner hinzustellen. Aber ich denke, heute wird man vielleicht sagen können, dass Marx denn doch nur ein Kapitel in einer ganzen Bibliothek von Schriften darstellt, die von einem Volke der Gerechten geträumt haben und ganz sicher auch weiter träumen werden. Ich will daher ein paar sehr kurze systematische Überlegungen zu diesem unermesslich weiten Feld anstellen und dann zu den junghegelianischen Sozialismusdiskussionen kommen. Systematisch gefragt, meint Sozialismus erstens, würde ich sagen, einen Bruch mit herrschenden Formen des sozialen Lebens, der dann zweitens zu neuen Sozialformen führen soll, die irgendwie solidarischer sind als die alten. Sozialismus, so wäre eine übergreifende Definition, zielt auf eine Intensivierung von Gemeinschaftlichkeit. Und systematisch kann man diesen ganzen Komplex sozialistischer Ideen und Konzepte und Gruppen am besten nach den verschiedenen Modalitäten des Bruches aufgliedern. Welche Arten zu brechen gibt es? Und ich will das drei Arten Ihnen kurz vorstellen. Sozialismus ist also ein Bruch mit herrschenden Formen des sozialen Lebens und es gibt drei Arten, drei Formen. Die erste nenne ich monastisch, die zweite utopisch-konstruktivistisch, die dritte eliminatorisch-revolutionär. Kurz zur Erläuterung, also zum ersten nicht, eine Gruppe von Menschen verlässt ihren bisherigen Lebensraum und sucht Freiräume auf. Freiräume, in denen sie nach anderen Regeln leben kann. Die abendländische Mönchsbewegung ist eine Quelle dieses Typs von Sozialismus. Angewidert von den normalen Lebensbedingungen gehen Menschen fort, irgendwohin in die Wüste. Sie bilden Gemeinschaften mit neuen Regeln. Man kann sagen, vom 4. Jahrhundert nach Christus über das ganze Mittelalter hinweg bis in die Neuzeit, bis in die Gegenwart unserer Landkommunen und Landgenossenschaften blüht dieser Typus von Auswanderersozialismus, Aussteigersozialismus. Ich nenne das die monastische Form des Brechens. Zweitens, utopisch-konstruktivistisch. Man kann ja auch zu Hause bleiben und sich sozusagen Gedanken über andere Lebensformen machen, Idealgesellschaften, Idealstaaten entwerfen, die allgemein betrachtet vernünftig sind. Das fängt in Griechenland bei Platon an und durchzieht das ganze abendländische Denken. Thomas Morus, Thomas Morus kennen Sie, verdanken wir den Terminus Utopie. Der utopische Konstruktivist denkt sich eben eine ganz andere Lebensform aus, wobei alles gedanklich durchgespielt wird. Wie wird die Ernährung aussehen, wie der Häuserbau, wie die Zeitregelungen, wie die Erziehung, wie die Müllabfuhr und so weiter. Alles muss irgendwie so passen, dass sich jeder vorstellen kann, in dieser Art zu leben ist viel, viel besser als der Jetzt-Zustand. Und wenn Sie mal Bedarf an Utopie verspüren sollten, dann kann ich Ihnen nur wärmstens empfehlen, die Schriften von Charles Fourier zu lesen. Sie finden dort die Konstruktion einer neuen Gesellschaft, in der zu leben eine wahre Wonne ist. Ich meine das überhaupt nicht ironisch. Von Fourier kann man nämlich gar nicht groß genug denken. Er hat nämlich Lösungen für zwei Dauerprobleme menschlicher Gesellschaften gefunden, nämlich eine Lösung für die Frustrationen und eine für die Repressionen. Lösungen, deren Kühnheit bis heute unübertroffen sind. Ich kann Ihnen das nur empfehlen. Die dritte Art zu brechen schließlich, das ist die eliminatorisch-revolutionäre Form. Was heißt das? Man fängt einfach an, Dinge abzuschaffen. Man eliminiert die Formen und Regeln, unter denen man leidet, und baut darauf, dass mit oder nach der Elimination neue Lebensformen spontan entstehen. Für diese Lösung braucht man nicht in die Wüste zu gehen, keine Freiräume aufzusuchen. Man braucht auch keine Ideen für eine künftige Organisation zu haben. Man macht sich an das Werk einer revolutionären Abschaffung. Und über das, was nun alles abgeschafft werden muss, will ich gleich noch was sagen. Aber wichtig ist zunächst mal, sich diese Logik der revolutionären Elimination gegebener Formen selbst vor Augen zu führen. Dieser Akt der Abschaffung ist selbst schon eine befreiende Tat, die auch einen Wert für sich haben kann. Und es gibt zahllose Beispiele in der Geschichte des Sozialismus, in der der Akt der Befreiung festliche Züge annimmt. Die revolutionäre Elimination erscheint als ein Fest, bei dem alte Gesetze und Verordnungen übertreten werden. Bei Thomas Münzer etwa, dem Revolutionär im Deutschen Bauernkrieg, erscheint die Revolution als, wie er sagt, ein großer Reigen. Das ist ein Tanz. Die Menschen fallen aus den hergebrachten Rollen heraus, nicht um in neue Rollen gleich wieder reinzuschlüpfen, sondern um diesen Zustand der Regellosigkeit zu feiern. Und die Menschen vertrauen darauf, dass aus der schöpferischen Anarchie heraus irgendwie neue Beziehungen entstehen, die man aus der alten Ordnung heraus sich überhaupt gar nicht denken kann. Der Sozialismus entsteht gleichsam wie Phönix aus der Asche. Dieser eliminatorisch-revolutionäre Bruch hat ja immer starke mystische Züge, in dem Sinne, dass die Symbolik des Feuers stark verbreitet ist. Im Feuer verbrennen eben die Zeichen der alten Herrschaft, genauso wie die Mystiker versuchen, sich in die Hitze eines ekstatischen Zustandes zu begeben, aus dem heraus dann ein ganz anderes Licht auf die Welt fällt. Das sind drei Arten zu brechen, grob skizziert, zwischen denen die vielfältigsten Übergänge und Verbindungen anzutreffen sind. Erreicht werden soll eben eine Intensivierung des Gemeinschaftslebens. Und daher geht es systematisch gesehen bei sozialistischen Ideen in erstaunlicher Regelmäßigkeit immer wieder um drei Transformationen, die zu einer Intensivierung führen sollen. Also, es geht, oder wenn Sie wollen, drei Forderungen, drei Themen, immer von der Hierarchie zur Egalität. Dann geht es um die Herstellung der Gütergemeinschaft und es geht um die Begrenzung der Macht der Familie. Das sind die drei Themen, die Sie immer wieder finden, in den verschiedensten Variationen. Zusammengefasst kann man sagen, dass diese brüderlich-schwesterliche, solidarische Beziehung oder Intensivierung der Gemeinschaftlichkeit eben im Angriff auf die drei großen Quellen sozialer Ungleichheit erfolgen soll. Und die drei großen Quellen, das ist eben Punkt 1, Sie können auch schreiben, die Herrschaftsdifferenz, Punkt 2 eben die Güterdifferenz und drittens die familiale Differenz, die drei großen Quellen sozialer Ungleichheit. Die verschiedenen Ausprägungen des Sozialismus lassen sich, denke ich, immer wieder auf diese Sachen zurückführen, wobei natürlich Alternativen der Prioritäten der Regel sind. Was sind die Prioritäten? Und es gibt auch Alternativen im Grad der Konsequenz, mit der diese Transformationen gefordert werden oder durchgeführt werden. Etwa, wie weit soll die Elimination von Privilegien gehen? Wie weit? Die spätmittelalterlichen Adamiten etwa, die gingen so weit, dass zu ihren Veranstaltungen jeder nackt erscheinen sollte, damit auch kein einziges Element der Kleidung an soziale Unterschiede erinnern könnte. Wie weit soll die Gütergemeinschaft gehen? Soll nur das große Eigentum gemeinschaftlich sein oder auch das kleine? Wo soll die Grenze sein zwischen dem persönlichen, die Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit nun überhaupt nicht behindernden Eigentum und dem Eigentum liegen, das zur Quelle der Unsolidarität. Wo soll man Grenzen ziehen? In der Geschichte des Sozialismus ist natürlich gerade in dieser Frage ein breites Spektrum von sehr fantasievollen Antworten gegeben worden. Wie weit soll schließlich der dritte Punkt, die Macht der Familie, zurückgedrängt werden? Da reichen die Ideen von der Utopie einer allgemeinen Promiskuität über den Kommune-Gedanken, Wahlverwandtschaftsgruppen bis hin zur rationalen Verstaatlichung von Familienfunktionen, etwa die Einrichtung von pränatalen Kinderkrippen, von autonomen Kinderrepubliken, die Sie lachen langsam. Nein, natürlich die Kinderkrippen ab dem ersten Lebensjahr. Meine ich. Die Vorschläge reichen von autonomen Kinderrepubliken, die ein Erwachsener überhaupt nicht betreten darf, bis zu Konzepten antifamilialer Kollektiverziehung und der Enteignung oder dem Herausreißen der Kinder aus der Familie so früh wie möglich. All das jetzt im Einzelnen auszuführen, ist natürlich nicht Aufgabe der Vorlesung. Ich wollte Ihnen nur einen Überblick geben über das enorme Spektrum von Sozialismus vor Marx, neben Marx und nach Marx. Ja, zurück zu Kritik und Gesellschaft nach Hegel. Für unsere Junghegelianer liegt Anfang der 40er Jahre das Zentrum der sozialistischen Bewegung in Frankreich. Frankreich ist das Land der Revolution und das Land der Fortsetzung der Revolution, das heißt des Sozialismus. So jedenfalls die Optik der Junghegelianer. Denn in Frankreich dominiert ein Typus von Sozialismus, der sich literarisch, philosophisch ausspricht, wo Schriften vorhanden sind und der für deutsche Intellektuelle, von deutschen Intellektuellen viel mehr wahrgenommen wird als etwa die englische sozialistische Bewegung und die stilistisch nicht sehr ansprechenden Petitionen englischer Handwerker oder Revoltierender. Deshalb ist die Orientierung dort auf Frankreich sehr deutlich. Und wenn ein Junghegelianer 1843 Frankreich sagt, so meint er Sozialismus. Etwa so wie die heutigen Intellektuellen, bei Frankreich fällt ihnen gleich der Poststrukturalismus ein. Und um diese Parallele vielleicht noch weiter zu ziehen, so wie manche heutige deutsche Intellektuelle die neuere Philosophie, Kulturtheorie in Frankreich befehden, so hatten eben auch die Junghegelianer damals ihre Probleme mit den Franzosen. Von überragender Bedeutung in dieser Frontstellung ist jemand, den man heute kaum noch kennt, aber an den muss man erinnern, nämlich Moses Hess. Eigentlich hätte ich die Vorlesung auch schreiben können, Moses Hess und die Frage nach der Gesellschaft im 19. Jahrhundert. Denn bei ihm kann man gut und gerne ein ganzes Semester verweilen, denn ich will das nur ganz kurz sagen, was er gemacht hat. Er war an drei zentralen Projekten des 19. Jahrhunderts so beteiligt, dass man sagen kann, es sind seine Projekte gewesen. Er war erstens der Begründer des Sozialismus in Deutschland, der erste. Marx hat von Moses Hess Sozialismus gelernt und nicht umgekehrt. Zweitens, Moses Hess hat eine hochwirksame Geschichtsphilosophie der Nationen entwickelt, eine Nationentheorie. Und drittens war Moses Hess der Begründer des Zionismus in Europa. Ich denke mal, das reicht sozusagen an Bedeutungszuweisung. 1962 wurden seine Gebeine nach Israel an den Kinneritsee überführt. Ich lasse jetzt etliches weg, ich konzentriere mich auf dieses zweite Projekt, die Nationentheorie, in dem Hess eine Geschichtsphilosophie der Nationen entwickelt, in denen nun gerade Deutschland und Frankreich und der Sozialismus eine Hauptrolle spielen. Ich habe das für diejenigen von Ihnen, die mehr dazu lesen wollen, ich habe einen kleinen Aufsatz gemacht, Moses Hess, Projekt einer deutsch-französischen Arbeitsteilung. Das ist in dem von Etienne François und anderen herausgegebenen Band Marianne Germania 1998 erschienen, steht irgendwo auch auf meiner Homepage die Angabe. Ja, also ich lese Ihnen einfach dieses Projekt erstmal vor, vielleicht hören Sie es zu, fürs Mitschreiben gebe ich Ihnen dann noch ein genaues Schaubild. Wie fängt diese Geschichtstheorie an? Er schreibt, ich zitiere, Deutschland ist der eine Arm der Vorsehung, der das innerste Wesen des Geistes erfasst und fördert. Frankreich der andere, also der andere Arm der Vorsehung, der in die äußere Gestaltung des Lebens eingreift, um es zeitgemäß zu reformieren. Zitat Ende. Das ist das Resultat. Und das entwickelt er aus einem großen geschichtstheoretischen Modell. Die Ursprünge dieses Dualismus legt er nämlich ganz weit zurück in die Geschichte. Ich zitiere Moses Hess, der Orient ist die Wiege unseres Geschlechts, aber die ursprünglich im Osten vereinigte Menschheit musste sich trennen, da sie sich mehrte. Diejenigen, in welchen das negative Prinzip der Unruhe prävalierte, wanderten gen Westen, und nur die ruhigen, in sich gekehrten, kontemplativen Naturen blieben zurück. Mit diesen Wanderungen von Osten her beginnt die Geschichte. Nur der Westen hat eine Geschichte, nur die westliche Welt ist eine bewegte. So sehen wir der westlichen Menschheit für immer ihren Typus Bewegung im Gegensatz der kontemplativen Ruhe der östlichen aufgedrückt und den alten mit dem Leben selbst gesetzten Zwiespalt von Innerlichkeit und Äußerlichkeit nicht nur in der Zeit, sondern auch im Raume abgespiegelt. Zitat Ende. Dann geht die Konzeption weiter. Mit der Entdeckung Amerikas rückt nun gleichsam Europa in die Mitte, sodass hier in Europa der Dualismus seine stärksten Reibungen erzeugt. Und dann schreibt er, Deutschland, Schöpfer der Reformation, repräsentiert den östlichen Typus der kontemplativen Ruhe und Innerlichkeit, Frankreich, das Land der Revolution, des westlichen Typus der Bewegung und der Äußerlichkeit. Das ist sozusagen eine geophilosophische, geschichtsphilosophische Konstruktion. Also in dieser Art zu denken haben Ereignisse etwa wie die Reformation oder die Französische Revolution, sind das keine zufälligen Ereignisse, sondern sie haben einen bestimmten Sinn, einen geschichtsphilosophischen Sinn. Nationen an ihrem Ort auf der Erdkruste haben eine Rolle im Drehbuch der Weltgeschichte. Das ist dieser Grundgedanke, der dahinter steht. Ja, zunächst spielt Hess um 1841 noch mit dem Gedanken England vielleicht doch in dieser Geschichte eine besondere Rolle und Funktion zuzuweisen. 1841 hofft er nämlich, dass in England eine Revolution ausbricht. Sie kennen das, die Revolution wiederholt sich, die Erwartung der Revolution. Aber diese Hoffnung wird enttäuscht. Die Engländer machen keine Revolution und Geschichtsphilosophen sind da ganz rabiat in dieser Frage. Hess streicht England komplett aus seiner Konstruktion. Ein Volk, das nichts bringt, fliegt raus, kann man sagen. Das ist so das Motto. Dagegen baut er den Dualismus Deutschland-Frankreich auf und dieser Dualismus wird nun spekulativ systematisiert. Also jetzt gebe ich Ihnen nochmal die in Stichworten die Sachen. Also, wir haben den Osten-Westen, nicht? Prinzip der Unruhe, Prinzip der Ruhe, Bewegung, Geschichte, Kontemplation, Innerlichkeit, dann rückt Europa in die Mitte und dort ist der entscheidende Gegensatz, der zwischen Deutschland und Frankreich, der erläutert wird in der Differenz von äußerer Gestaltung, innerer Geist, wird entgegengesetzt Land der Revolution, Land der Reformation. Okay. Wenn das weiter spekuliert, wie er es weiter aufdenkt, kommt er sozusagen jetzt zu einer zu einem Arbeitsteiligen, oder sagen wir, er fragt, wo sind sozusagen die Länder am besten? Und dann kommt er zu dem Ergebnis, wir haben im Westen, in Frankreich, haben wir die Spitze des praktischen Handelns und in Deutschland haben wir die Spitze des theoretischen Denkens. Und das ist nicht einfach nur aus der Luft gegriffen, sondern er ordnet dann diese Bereiche bestimmten Gruppen zu, nämlich das sind einmal in Frankreich die französischen Sozialisten und in Deutschland er selbst und seine Gruppe, also die Junghegelianer, der junghegelianische Atheismus. Spitze des theoretischen Denkens Deutschland, sie definiert Hess als den junghegelianischen Atheismus, das heißt die Religionskritik. Die Religionskritik, das ist die Spitze des Denkens, also das, was Sie kennen, Feuerbach, Bruno Bauer, etc. Und an der Spitze des französischen Denkens, da setzt er eben die sozialistische, kommunistische Bewegung, die aus der französischen Revolution hervorgegangen ist. Das ist, wohlgemerkt, spekulativ, eine Konstruktion, aber was immer sich Menschen in den Kopf setzen, es hat Folgen. Es hat dramatische Folgen, wie ich in diesem Fall zeigen möchte. Da nun der Geschichtsphilosoph Hess sich auf den Standpunkt der Weltgeschichte hin orientiert, liegt es auf der Hand, dass zwischen diesen beiden Spitzen eine wechselseitige Ergänzung oder eine Allianz stattfinden muss. Das ist die deutsch-französische Allianz. Das sie nochmal zusammengeben, nicht? Frankreich das Land der Praxis, Deutschland das Land der Theorie. Sozialismus, Atheismus, hatte ich Ihnen auch gesagt. Ziel der Allianz ist, die französischen Sozialisten, sie sollen eigentlich, das ist ihre Aufgabe, den deutschen Atheismus, die Religionskritik übernehmen und die Aufgabe der deutschen Intellektuellen, der deutschen Junghegelianer, der religionskritischen Atheisten, sie sollen den französischen Sozialismus übernehmen. Das ist der Kern dieser deutsch-französischen Allianz. Das ist eine Konstruktion, die ist, wenn Sie sich das in der Wirklichkeit vorstellen, nicht ohne Tücken. Vor allen Dingen ist sie nicht ohne Tücken, wenn damit in konkreten Gruppenzusammenhängen argumentiert wird. Denn es tun sich ja gleich bei dieser wunderschönen Allianzidee zwei Fronten auf, nämlich die Frage ist, was ist mit den französischen Intellektuellen, die die deutsche Theorie nicht übernehmen wollen? Denn der Sozialismus in Frankreich, er bestand eben im Unterschied zur hessischen Konstruktion nicht nur aus theorielosen Praktikern, die nur darauf warteten, dass deutsche Emigranten ihnen nun das Denken beibringen sollten. Das war die eine Front. Und die andere bestand aus den deutschen Intellektuellen, die ihre Gründe hatten, den französischen Sozialismus zu kritisieren. Diese beiden Fronten kommen in der Konstruktion nicht vor. Hess entwickelt nun eine Argumentationsfigur, die sich als sehr wirkungsvoll erweisen wird. Eine Argumentationsfigur, mit der sozusagen ein Zwei-Fronten-Kampf eröffnet wird. Und diese Argumentationsfigur heißt eben: ohne wahre Theorie keine richtige sozialistische Praxis, beziehungsweise ohne sozialistische Praxis keine wahre Theorie. Sie sehen, das ist nach zwei Seiten gerichtet, diese Argumentationsfigur. Ziel ist ja die weltgeschichtliche Ergänzung von Denken und Handeln, Denken in Deutschland, Handeln in Frankreich, Spitze des Denkens die Junghegelianer, Spitze des Handelns die französischen Sozialisten. Deshalb die Allianz, die Handwerker- und Arbeiterbewegung bedarf der Theorie und die Theorie bedarf der Arbeiter- und Handwerkerbewegung. Und das ist die hessische Formel. Sie übernimmt Marx. Das hat Marx eingeleuchtet. Und zwar zunächst ganz im Sinne der deutsch-französischen Allianz, dieser geschichtsnationentheoretischen Konstruktion, aber sehr bald dann auch schon bei Marx, indem er die nationalen Konnotationen, die Semantiken weglässt und daraus eine generelle Formel macht. Und diese generelle Formel lautet dann so: wie die Philosophie im Proletariat ihre materiellen, so findet das Proletariat in der Philosophie seine geistigen Waffen. Sie merken, da ist die nationentheoretische, geophilosophische Zuschreibung weg. Das heißt nicht mehr wie die deutsche Philosophie im französischen, in dem französischen Sozialismus und Handlungskonzepten ihre materiellen, so findet umgekehrt. Das ist weggelassen, sondern eine generelle Formel geworden. Aber dieser Formulierung muss man eben genau zuhören. Wenn Sie das lesen, ist es ja nicht so, dass der Philosoph aus reiner Barmherzigkeit sich den Arbeitern zuwendet, sondern Marx behauptet, dass aus dem autonomen Bedürfnis der Philosophie selber gleichsam ein automatischer Zwang entsteht, dass die Philosophie im Proletariat ihre materiellen Waffen findet. Und umgekehrt besteht im Proletariat eine interne Disposition zur Philosophie. Das heißt, die Bewegungsformen von Philosophie und Proletariat laufen auf eine Vermittlung zu, genauso eben wie es eine geschichtsphilosophische Notwendigkeit gibt, dass sich französische Praxis und deutsche Theorie miteinander vermählen. Und Marx greift dann auf eine Feuerbachsche Metapher zurück, die wir ja auch schon kennen, wenn er über die anstehende Emanzipation sagt, ich zitiere: der Kopf dieser Emanzipation ist die Philosophie, ihr Herz das Proletariat. Kopf und Herz, Sie erinnern sich, das ist ein Feuerbachsches Erbe, was da reingeht, nicht? Und weiter heißt es bei Marx: die Philosophie kann sich nicht verwirklichen ohne die Aufhebung des Proletariats. Das Proletariat kann sich nicht aufheben ohne die Verwirklichung der Philosophie. Das ist im Grunde eine Umformulierung dieser hessischen Formeln des Zwei-Fronten-Krieges. Beide, Philosophie und Proletariat, bilden gleichsam, wie soll man sagen, eine geschichtliche Zwangsehe. Schicksalsgemeinschaft, Zwangsehe. Jeder Philosoph, der mit seiner Sache weiterkommen will, wird irgendwann auf das Proletariat stoßen. Und jeder Proletarier, der mit seiner Sache weiterkommen will, wird irgendwann auf die Philosophie stoßen. Man kann, denke ich, meine Damen und Herren, die Geschichte des Marxismus, die Sie ja in einigen Etappen kennen, auch als eine Geschichte der Faszination beschreiben, die gerade dieses Konzept ausgestrahlt hat. Es war das Konzept, was sehr viele fasziniert hat. Es hat intellektuelle Philosophen fasziniert, weil sie bei all den Aporien in ihrem Denken schließlich etwas gefunden hatten, was es lösen könnte, nämlich das Proletariat kann es lösen. Und die Arbeiter, die Revoltierenden hatten schließlich auch etwas gefunden, was ihre Aporien, Ausweglosigkeiten lösen konnte, nämlich die Theorie. Große Faszination dieses Konzepts, aber, meine Damen und Herren, das Konzept hat einen Haken, der ausgelöscht ist. Ich würde sagen, es ist der alte nationale Haken. Es ist nämlich im Konzept die deutsche Theorie, die führen soll. Hess und Marx haben in ihren Verschränkungen von Deutschland und Frankreich, von Sozialismus und Atheismus, von der Philosophie und Proletariat zwar ein Gleichgewichtsmodell formuliert, das sich ja auch sehr ausbalanciert anhört, aber schließlich waren sie es. Es waren eben deutsche Intellektuelle, die genau diese Arbeitsteilung vorgeschlagen haben. So lesen wir denn bei Marx immer wieder Formulierungen, in denen diese Suprematie deutscher Theorie unverhüllt hervortritt. Also zum Beispiel aus derselben Zeit, Zitat, das gründliche Deutschland kann nicht gründlich revolutionieren, ohne von Grund aus zu revolutionieren. Die Emanzipation des Deutschen ist die Emanzipation des Menschen. Der Kopf dieser Emanzipation ist die Philosophie, ihr Herz das Proletariat. Zitat Ende. Und von diesen Sätzen denke ich mal bis zu denen Heideggers, dass eigentlich nur die deutsche Sprache in der Philosophie zur Wahrheit führe, ist es in der Tat auch nicht sehr weit. Umso wichtiger ist es vielleicht, sich die Antwort der Franzosen anzuhören. Wie haben die reagiert? Denn die waren ja nicht nur reine Praktiker, sondern es handelte sich auch um Theoretiker, zum Beispiel um Proudhon. Da ist er. Marx und Hess wollten Proudhon in dieses Konzept einer deutsch-französischen Allianz einbinden. Proudhon, einer der großen Anarchisten, französischen Anarchisten. Es gibt sozusagen Vorschläge, Briefwechsel, das zitiere ich jetzt nicht alles. Ich gebe Ihnen nur die Antwort, die Proudhon im Mai 1846 an Marx geschrieben hat. Also Marx hat vorher geschrieben, wollen Sie sich nicht unserer Vereinigung hier anschließen und so weiter. Proudhon antwortet, ich zitiere, suchen wir gemeinschaftlich, wenn Sie wollen, die Gesetze der Gesellschaft zu ergründen, die Art ihrer Erscheinung festzuhalten und dem Wege zu folgen, den wir freilegen, indem wir uns dieser Arbeit unterziehen. Doch bei Gott denken wir unsererseits nicht daran, das Volk von Neuem zu schulmeistern, nachdem wir a priori allen Dogmatismus zerstört haben. Fallen wir nicht in den Widerspruch Ihres Landsmanns Martin Luther, der, nachdem er die Glaubenssätze der katholischen Theologie umgestoßen, sich mit verstärktem Eifer und großem Aufwand von Bannflüchen und Verdammungsurteilen daran machte, eine protestantische Theologie ins Leben zu rufen. Seit Jahrhunderten ist Deutschland damit beschäftigt, diese Neuübertünchung des alten Baues durch Herrn Luther zu beseitigen. Stellen wir die Menschheit nicht durch neuen Wirrwarr und eine Verputzung der alten Grundlagen vor eine neue Aufgabe. Ich begrüße von ganzem Herzen Ihren Gedanken, alle Meinungen eines Tages zum Ausdruck zu bringen. Ich muss noch sagen, zu dieser Luther-Sache, Sie wissen ja, für Hess und Marx ist Luther das Land der Deutschland, das Land der Reformation, der Startpunkt der Geistesfreiheit, woher also sozusagen unsere besondere Kompetenz als Spitze der Philosophie herrührt. Deshalb wirkt natürlich diese Retourkutsche von Proudhon ganz besonders. Also ich begrüße von ganzem Herzen alle Meinungen eines Tages zum Ausdruck zu bringen. Befleißigen wir uns dabei einer freundschaftlichen und ehrlichen Auseinandersetzung. Geben wir der Welt das Beispiel einer weisen und vorausblickenden Toleranz. Versuchen wir nicht, weil wir an der Spitze der Bewegung stehen, uns zu Führern einer neuen Unduldsamkeit zu machen. Geben wir uns nicht als Apostel einer neuen Religion, auch dann nicht, wenn es die Religion der Logik und der Vernunft wäre. Empfangen und ermuntern wir jeden Protest, geißeln wir jede Ausschließlichkeit, jeden Mystizismus. Betrachten wir niemals eine Frage für erschöpft, und wenn wir unseren letzten Beweisgrund verbraucht haben, lasst uns, wenn nötig ist, mit Beredsamkeit und Ironie von Neuem beginnen. Unter dieser Bedingung werde ich mich Ihrer Vereinigung mit Vergnügen anschließen, wenn nicht, nicht. Zitat Ende. Die Bedingungen waren für Moses Hess und Marx nicht akzeptabel. 1846 erscheint Proudhons Schrift Système des Contradictions économiques ou Philosophie de la Misère, also die Philosophie des Elends. Marx dreht den Spieß um und schreibt dagegen das Elend, gegen die Philosophie des Elends schreibt er die Kampfschrift Das Elend der Philosophie, und damit wird der Grundstein zur späteren Spaltung von Marxismus und Anarchismus in Europa gelegt. Marx hat die französische Linke eigentlich im ganzen 19. Jahrhundert, auch noch bis in die 20er Jahre, nie so recht überzeugen können. Und als 1870 die Preußen Paris eroberten, hat Marx dem Preußen auch den geschichtsphilosophischen Segen dafür gegeben, weil eben Preußen das relativ fortschrittlichere Land sei. Das ist auch eine Rache der Geschichtsphilosophen, nicht? Sie stellen sich dann auf die Seite der anderen, ganz geschieht ihnen ganz recht, haben nämlich nicht die deutsche Theorie richtig übernommen. Aber dann, meine Damen und Herren, passiert ja 1871 noch etwas anderes. Da machen die Pariser eine Revolution 1871, und über diese Pariser Kommune genannten Aufstand schreibt Marx einen Text, in dem er überhaupt das meiste von dem preisgab, wie nun seiner Meinung nach die neue Gesellschaft organisiert werden sollte. Es ist dann der Text, der in den grandiosen Umdeutungen Lenin für die russische Revolution zur Vorlage dient, etwa in der Leninschen Schrift Staat und Revolution. Ja, meine Damen und Herren, soweit Deutschland, Frankreich. Wie geht es weiter? Wie geht es weiter? Wenn Sie sich dieses Modell der deutsch-französischen Allianz, die Ergänzung von deutscher Theorie und französischer Praxis, daraus abgeleitet eben das Modell von Kopf der Philosophie, Herz des Proletariats, vor Augen halten, so gab es, Sie erinnern sich ja, zwei Frontstellungen gegen die französischen Sozialisten, die sich nicht unter die deutsche Theorie beugen wollten. Dafür habe ich Ihnen ja den Brief Proudhons eben vorgelesen. Proudhons Antwort kennen Sie. Die zweite Front besteht nun aus deutschen Theoretikern, die sich nicht an den französischen Sozialismus und auch nicht an die soziale Bewegung anschließen wollen. Also die Junghegelianer, die den französischen Sozialismus nicht übernehmen wollen, die wie Marx davon ausgehen, dass es vielleicht doch etwas mit der Fiktion von betenden Hyänen zu tun hat. Und zu dieser Front komme ich jetzt. Sie ist noch einmal wieder mit dem Namen Bruno Bauer verbunden. Bruno Bauer, den kennen wir ja schon von seiner Religionskritik, der Kritik der Synoptiker. Sie erinnern sich an das Produktionsmodell. Bruno Bauer lag bis Ende des Jahres 1843 ganz auf der Linie der anderen Genossen auch. Seine Thesen zur Religion ergänzten die Feuerbachschen. Ja, man kann sagen, dass Bruno Bauer nach seiner Entlassung aus der Universität 1842 geradezu als verfolgter Intellektueller eine Symbolfigur, Integrationsfigur der ganzen Gruppe geworden ist. Marx und Bauer waren engstens befreundet. Aber Ende 1843 wird das nun ganz anders. Bruno Bauer tut nämlich etwas sehr Eigenartiges. Er kritisiert sich selbst. Er kritisiert die Positionen, die er bis 1843 eingenommen hat. Und dies nicht unter vorgehaltener Hand. Kollegen, so geht das nicht weiter, wir haben Fehler gemacht, sondern laut und öffentlich. Der Kritiker kritisiert die Kritik. Wenn soziale Bewegungen gerade im Anlauf gewesen sind. Nicht? Wenn sich die Parolen verbreiten, dann ist natürlich derjenige, der selbst Kritik übt, nicht gern gesehen, denn so etwas stört eine junge Bewegung ganz ungemein. Ende 1843 wird Bruno Bauer das, was man einen Nestbeschmutzer nennen kann. Ausgerechnet in dem Moment, wo die Ideen einer menschlichen Liebesgemeinschaft, einer intensivierten Liebesgesellschaft, das Feuerbachsche Liebespathos, wo das Kontur gewinnt, wo das in die Gruppen einsickert, da entwickelt Bauer eine harsche und unversöhnliche Selbstkritik. Und das muss man vielleicht im Originalton hören, weshalb ich Ihnen einiges vorlese. Da heißt es, ich zitiere Bruno Bauer jetzt, in einer Zeit, in welcher unter allen Völkern eine Menge gescheiterter Existenzen von der Schwäche menschlicher Vorsätze und Absichten Zeugnis ablegen und die Armut der bisherigen Weltbildung sich in aufgespreizten Worten und Vorschlägen verrät, die überall anders, nur nicht in dieser Welt, ihre Ausführung finden können, muss man sich fast schämen, mit dem Bewusstsein eines soliden Wissens aufzutreten oder gar ein ausgeführtes Werk in die Öffentlichkeit hinzustellen. Einer der ausgebreitetsten jener gescheiterten Existenzen ist die Masse. Die Masse in jenem Sinn, in welchem das Wort auch die sogenannte gebildete Welt umfasst. Zitat Ende. Also unter diesen Terminus Masse, den er jetzt aufbringt, fällt eine ganze Menge. Da fällt natürlich die Handwerker- und Arbeiterbewegung darunter. Und darunter fallen die Junghegelianer, die sozusagen in die Massen wollen, die Allianztheoretiker, die Verbindung von Philosophie und Proletariat wollen, die fallen darunter. Bruno Bauer fährt fort, die Niederlage, da bezieht er sich auf das Verbot der kritischen Zeitungen in Preußen, die Niederlage, welche dieser massenhafte Held in der letzten Zeit erlitten hat, war ein schlagender Beweis seiner inneren Schwäche und Mutlosigkeit. Es ist nur zu wünschen, dass sie wirklich entscheidend war und dass die Lehre, die sie enthält, ihre richtige Aufnahme und Anwendung finde. Noch vor wenig Monaten glaubte sich die Masse riesenstark und zu einer Weltherrschaft bestimmt, deren Nähe sie an den Fingern abzählen zu können meinte. War sie doch im Besitz so vieler Wahrheiten, die sich ihr so sehr von selbst verstanden, dass sie keines Beweises, keine Prüfung, keines Studiums zu bedürfen schienen. Diese Selbstkritik Bruno Bauers, denn er war ja selber der gewesen, der noch vor Wochen meinte, die Masse wäre riesenstark und zu einer Weltherrschaft bestimmt, diese Selbstkritik bezieht sich auf einen speziellen Punkt, nämlich auf das, was wir besprochen haben, auf das Verhältnis von Theorie und Massen oder in Marx Feuerbachschen Worten von Kopf und Herz, von Philosophie und Proletariat, von Theorie und Praxis und wie diese Dualismen laufen, die sich aus dem Konzept der deutsch-französischen Allianz entwickelt haben. Und Bruno Bauers Position, die er nun entfaltet, wird sehr grundsätzlich. Er schreibt, ich zitiere, Wahrheiten, die der Masse so sonnenklar zu sein scheinen, dass sie sich von vornherein selber verstehen, Wahrheiten, die der Masse in dem Grade einleuchten, dass sie den Beweis für überflüssig hält, sind nicht wert, dass die Geschichte noch ausdrücklich ihren Beweis liefert. Sie bilden überhaupt keinen Teil der Aufgabe, mit deren Lösung sich die Geschichte beschäftigt. Und dann schreibt er den großen Satz, das schlimmste Zeugnis gegen ein Werk ist der Enthusiasmus, den ihm diese Masse schenkt. Ja, meine Damen und Herren, heute, damit will ich schließen, wo das Dasein ja von der Aufmerksamkeit abhängt, die einem geschenkt wird, nicht? Also in der Mediengesellschaft, in der eine Unzahl paranoischer Sender sich von aufmerksamen Zuschauern beobachtet fühlen, ist dieser Satz schwer nachvollziehbar. Das schlimmste Zeugnis gegen ein Werk ist der Enthusiasmus, den ihm diese Masse schenkt. Nächstes Mal werde ich Bruno Bauers Kritikposition noch weiter ausführen und dann werde ich auf Marx Kritik, der kritischen Kritik eingehen und dann kommen wir langsam mit Kritik und Gesellschaft nach Hegel zum Ende. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.